Ja, aber bevor ich anfange mit Predigen, würde ich gerne auch ein paar Worte sagen. Stefan hat die zwei Sonntage so schön vorbereitet in der Predigt, dass wir einen Wechsel haben. Und ich bin dafür sowas von dankbar. Auch sind wir dankbar, dass ihr Vertrauen ausgesprochen habt und habt gesagt, ja, wir möchten euch als Pastoren-Ehepaar berufen. Danke dafür nochmal. Und ich danke jetzt schon mal für all eure Geduld. Für all eure Geduld in dem Moment, wenn ich dastehe und nicht auf euren Namen komme. Und ihr mir einfach nochmal helfen müsst, auch nach der 10. Begegnung. Und ihr richtig Mitleid mit mir habt. Und ich danke euch für all die Momente, wo ihr feststellt, Jens ist nicht Stefan, sondern Jens ist Jens. Ja? Und dass ihr diese Geduld dann habt und so, dass wir, wie Stefan sagte, uns wunderbar ergänzen können. Und darauf freue ich mich mit euch zusammen. Und jetzt möchte ich beten. Herr Jesus, ich danke dir einfach, dass heute Ostern ist, dass wir deine Auferstehung feiern dürfen und dass du es bist, der uns begegnen möchte. Nicht nur heute, sondern jeden Tag. Und dafür danke ich dir. Aber jetzt bitte ich dich ganz besonders, dass du uns durch dein Wort einfach begegnest. Dass du uns dieses Ostern 2026 groß und neu in unser Herz schreibst, Jesus. Amen. Amen. So, und ihr merkt gleich zum Anfang so, ich liebe das Flipchart. Das werdet ihr hier vorne öfter sehen und das gehört so ein bisschen dazu. Hoffnung, das ist der Titel meiner Predigt. Hoffnung. Könnt ihr euch diese Hoffnung vorstellen, die die Menschen hatten am Palmensonntag? Jeder hatte so seine Erwartung und Jesus war es, der gekommen ist. Und was machten die Leute vor Begeisterung? Sie zogen ihr bestes Gewand aus, ja. Also das, was sie zu dieser Pilgerreise mitgebracht haben und legten es bereitwillig auf dem Fußboden, so dass die Leute und Jesus mit dem Esel darüber reiten konnten. Sie hatten keine Bedenken, das zu machen, so nach dem Motto, das ist mein bestes Sakko, das geht nicht. Es war ihnen egal, weil sie wussten, da kommt der König, der zukünftige Herrscher. Und jeder hatte so seine eigene Vorstellung, wie dieser Herrscher sein soll. Sie alle dachten, da kommt der in Asterix und Obelix-Manie die Römer vertreibt. Das war ihre Erwartung. Und das feierten sie und deswegen legten sie alles auf den Fußboden. Und wir lesen in Matthäus 21 die Verse 8 bis 11. Viele Menschen breiteten ihre Mäntel vor Jesus auf, der Straße aus. Andere schnitten Zweige von den Bäumen und bestreuten den Weg damit. Er befand sich in der Mitte des Zuges und die Menge um ihn herum jubelte. Gelobt sei Gott für den Sohn Davids, gepriesen, der im Namen des Herrn kommt. Lobt Gott im höchsten Himmel. Die ganze Stadt Jerusalem war in Aufruhr, als er einzog. Wer ist das? Fragten die Leute. Und die Menschen in der Menge antworteten, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth. Hoffnung erfüllte die Stadt, das ganze Land. Alle waren in Aufruhr, jeder hatte mitbekommen, was Jesus so tut. Und alle haben begriffen, jetzt ändert sich etwas. Jetzt ändert es etwas. Und wisst ihr, was ich mir vorgestellt habe, ganz besonders bei den Jüngern, ihr müsst ihr vorstellen, das waren alles so Fischer und die hatten es am Anfang gar nicht einfach. Und auf einmal durften sie zu Jesus seiner Gruppe gehören. Ja, so richtig cool war es, mit Jesus unterwegs zu sein. Ja, ich gehöre zu Jesus, ey. Ja, und so sind sie mit Jesus da in die Stadt eingezogen, ja. Und die Leute guckten sie an und bewunderten sie und sagten, boah, wie stark. Und dann kamen Leute und haben gefragt, hey, dürfen wir mal zu euren Meister? Und Petrus, okay, geh mal durch. Ja, also die durften Entscheidungen treffen. Die waren in einer ganz coolen Gruppe. Und denen hat das unglaublich Spaß gemacht. Weg von den Fischen und von dem Steuereinnehmen hin, ich gehöre zu Jesus. Und jeder hat sich so ausgerechnet, Petrus wahrscheinlich so, ich werde hier der Wirtschaftsminister, werde mich ganz besonders um den Fischfang kümmern. Levi und Judas, die waren sicherlich ein bisschen im Clinch, weißt ihr? Weil Judas hatte natürlich seine eigenen Interesse, der wollte gern Finanzminister werden. Da sind wir uns sicherlich einig. Auf der anderen Seite haben wir da einen Levi, der am Zoll saß und das beruflich sehr gut drauf hatte. Ja, der wusste, wie man Steuern einnimmt. Und jeder hatte so seine Vorstellungen, wie genauso wie die ganze Bevölkerung, jetzt verändert sich alles. Sie waren voll Hoffnung. Wie geht's uns? Sind wir voll Hoffnung? Sind wir in Erwartung auf das, was Jesus tun wird? Lieben wir es, ihm hinterherzugehen und zu sagen, ja, wir dürfen Teil seiner coolen Gruppe sein. Gründonnerstag. Und dann, auf einmal verändert sich die Welt. Es wird hoffnungslos. Das ist nicht mehr so cool, Jesus zu folgen. Es ist auf einmal so anders. Man will eigentlich gar nicht unbedingt dazugehören, ja? Man versteckt sich und zieht sich zurück. Es ist nicht mehr so toll, Jesus zu folgen. Man will nicht mehr Teil der Jesusgruppe sein, sondern man sagt sich, es ist alles hoffnungslos. Es hat keinen Sinn. Wir haben so viele Erwartungen gehabt und Jesus hat keine einzige davon erfüllt. Und jetzt? Und das ging ganz einfach und schlicht. Wir lesen das so in Johannes 19, die Verse 16 bis 18. Da gab Pilatus ihrer Forderung nach und befahl, Jesus zu kreuzigen. Jesus wurde abgeführt. Er trug sein Kreuz selbst aus der Stadt hinaus zu der genannten Schädelstätte, auf Hebräisch heißt sie Golgatha. Dort kreuzigte man ihn zusammen mit zwei anderen, der eine auf der einen Seite und Jesus hing in der Mitte. Auf einmal ruhig geworden. Die Menschen, die gejubelt haben, die gesagt haben, Hosianna, wer kommt da im Namen des Gottes? Die waren auf einmal alle so ruhig, so still und wenn sie brüllten, dann brüllten sie auf einmal einen ganz neuen Satz. Der war gar nicht so schön, so gesalbt, sondern sie brüllten auf einmal, kreuzigt ihn. Sie wollten ihn loswerden. Naja, er hat ja auch nicht die Römer vertrieben. Er war ja doch nicht der und die Ministerposten waren auch nicht mehr in Aussicht. Schock für die Jünger. Sie fühlten sich nicht mehr wohl. Was war schiefgegangen? Karfreitag. Aber wisst ihr, welchen Tag ich viel schlimmer aus der Sicht der Jünger empfinde als Karfreitag? Den Karsamstag. Ja? Das ist der Moment, wenn der Wecker morgens klingelt und du kaum geschlafen hast, weil du dich die Nacht hin und her gewälzt hast, weil irgendwas ist nun anders. Du stehst auf und denkst, oh, gleich treffe ich mich mit Jesus und dann fällt dir ein, ach nein, das war kein Albtraum. Jesus ist wirklich gestorben. Karsamstag. Der Moment, der für die Jünger ganz schlimm gewesen sein muss. Das Wort Gottes schweigt dazu ziemlich. Und wir können und erlaubt es meiner Fantasie, mir das vorzustellen. Hoffnungslos. Mit einem Schlag war alles weg. War all der Mut weg, war all das, oh, ich darf zu Jesus gehören, hatte sich verwandelt in, wer ist Jesus? Ich kenne den gar nicht. Und wir heute sagen, ach Leute, ihr wisst doch, Jesus hat doch im Vorfeld gesagt, er wird wieder auferstehen. Ihr hättet das eigentlich im Kopf haben müssen. Aber wie ist das mit uns? Haben wir diese Wunder Jesu? Haben wir diese Zusagen, diese Versprechen Jesu? Haben wir sie im Kopf? Oder können wir dieses K-Samstag-Verhalten manchmal gut verstehen? Ja? Wer hat schon mal so einen K-Samstag gehabt? Er ist aufgewacht und dachte, oh, am besten umdrehen und weiterschlafen. Am besten nicht anwesend sein. Und hört das nicht endlich auf? Warum muss das so sein? Hätten die Jünger es nicht so viel einfacher haben können? Sie hätten sich doch einfach nur ins Gedächtnis rufen müssen, dass Jesus gesagt hat in Johannes 2, 19 bis 21. Ich lese vor. Reißt diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Wie entgegneten sie, also Jesus seine Gegner, 46 Jahre lang wurde an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in 3 Tagen wieder aufbauen? Doch Jesus hatte mit dem Tempel seinen eigenen Körper gemeint. Hätten die Jünger das nicht verstehen müssen? 3 Jahre lang waren sie mit Jesus Tag und Nacht zusammen. Dauernd hat er ihnen irgendetwas erklärt. Er sagte, was passieren wird, und sie fielen aus allen Wolken. Die coolste Gruppe war einfach nicht mehr da. Und wir kennen diesen Moment, wo Jesus so weit weg scheint. So mega weit weg, wo wir nicht spüren, dass der Heilige Geist da ist, sondern wo es uns so geht wie ihm hier. Wir lassen den Kopf hängen, die Schultern, und wir haben so dann Eindruck, alles, was wir bis jetzt hatten, ist auf dem Fußboden zerbrochen, zerschlagen. Karsamstag, dieser fürchterliche Moment. Und egal was ist, du schaffst es nicht, es aus eigener Kraft heile zu machen. Die Nähe zu Jesus, du spürst sie nicht mehr. Wir alle kennen diese Momente, wir sind irgendwo auf einer Konferenz, dort ist es wunderschön und wir spüren den Lobpreis und die Hütte bebt und all das Ganze ist schön. Und dann kommt der Montag. Ja? Und der ist manchmal sowas von erschreckend. So müsst ihr euch die Jünger vorstellen, nur noch mal viel schlimmer. Ja. Jesus ist gekreuzigt. Und ich bin hoffnungslos. Ich kann einfach nicht mehr. Warum vergessen wir eigentlich, dass Jesus auferstanden ist? Ja. Warum geht es uns so? Also bei den Jüngern will ich wirklich Verständnis aufbringen. Ganz ehrlich, das konnten sie vielleicht in all den Ereignissen gar nicht sich so merken. Aber wir? Wir müssten das doch so im FF haben, ne? Eigentlich schon, aber eigentlich dann doch wieder nicht. Weil wir von irgendwas überrannt werden. Weil wir feststellen, Hoffnungslosigkeit ist viel zu groß. Und doch ist das der hoffnungsvollste Tag, den es irgendwie gibt. Ja. Er ist hoffnungsvoll. Eine Hoffnung mit Ausrufezeichen. Es ist das Beste, was uns passieren kann. Jesus ist auferstanden und er ist für uns ans Kreuz gegangen, damit wir nicht ans Kreuz müssen. Damit wir nicht einfach stehen bleiben müssen, wie es war. Ich bin so froh, dass ich nicht Priester im Alten Testament bin. Ja? All diese ganzen Schlachtsachen, all das Ganze, wenn ich mir vorstelle, ja? Aber wisst ihr, wie gut es für euch auch ist? Wenn Stefan und ich so am Altar stehen und das Tier schlachten, das wäre noch easy. Ihr müsst durch das Dorf ziehen und die Ziege vor euch hertreiben und jeder sieht, welche Sünde ihr so gerade begonnen habt. Die kleine Sünde ist ja nur die Taube. Ja, das ist ja diskret, die kann man so im Mantel hinter sich verstecken und dann schleicht man sich zum Tempel. Aber wenn was Schlimmeres war und du musstest so mit so einem ganzen Schaf oder eine Ziege und dann sehen die Nachbarn, ah, der war letzte Woche erst beim Priester, diese Woche schon wieder. Oh, ist schon was Gemeines, gell? Also seid ihr auch froh, dass wir nicht in alttestamentlicher Zeit leben? Ich bin so froh, dass wir im Neuen Testament leben. Und dass ein ganz anderer für mich gestorben ist. Nicht nur wegen der Peinlichkeit, sondern sein Opfer. Und das feiern wir heute. Wir feiern, dass er für uns gestorben ist und dass er lebt. Ja. Matthäus 28, Vers 6. Jesus ist nicht hier. Gott hat ihn von den Toten auferweckt, wie er vorausgesagt hat. Kommt her und seht, hier ist die Stelle, wo er gelegen hat. Da kommst du mit deiner Kar-Samstag-Einstellung zum Grab. Alles schlimm. Du bist voll Trauer, voll Hoffnungslosigkeit und du kommst hin und was machst du als erstes? Du erschreckst dich. Das Grab ist leer. Warum ist das Grab leer? Hat jemand den Leichnam geklaut? Auch da ist ihnen noch nicht eingefallen, wie hoffnungsvoll sie jetzt sein dürfen, weil sie immer noch in ihrer alten Perspektive steckten. In welcher Perspektive stecken wir? Sind wir in der Perspektive vom Ostersonntag, der Auferstehung und verlassen es? Und wisst ihr, natürlich gehen wir trotzdem durch Täler. Täler gehören irgendwie zu unserem Leben dazu. Es wäre ja himmlisch, würden wir zu Jesus finden und alle unsere Sorgen wären weg. Es wäre genial, oder? Das würden wir uns doch manchmal wünschen. Aber komischerweise scheint uns unser Gott etwas zuzutrauen, dass es heißt, dass wir auch Dinge tragen können. Und wisst ihr, eine der wunderschönsten Stellen, die es im Wort Gottes dazu gibt, ist in Psalm 23. Ja? Und muss ich durch ein finsteres Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist an meiner Seite. Dein Stock und dein Stab schützen und trösten mich. Es ist ja nicht so, dass Jesus uns jetzt so ganz alleine einfach durch die Welt schickt, in dieser Hoffnungslosigkeit und wir wissen, okay, er ist auferstanden, sondern in Psalm 23 im Alten Testament sagt er schon, ich bin dabei. Ich stehe an eurer Seite und ich darf mich einfach freuen. Ich darf mich freuen, dass mein Gott an meiner Seite steht. Ich darf voll Hoffnung sein. Ja. Das macht auf einmal mein Leben aus. Aber wisst ihr warum? Weil ich etwas wissen darf. Der Auferstandene lebt. Der Auferstandene lebt. Und wenn ich durch ein finsteres Tal muss, dann lässt er, sagt er nicht, okay, also pass auf, da ist das Tal, wir sehen uns auf der anderen Seite. Dir eine gute Reise, ich nehme die Umgehungsstraße. Und dann darfst du da alleine durchgehen. Nein, Jesus geht mit hindurch. Das spüren wir nicht immer, das merken wir nicht immer. Aber es ist sein Versprechen. Es ist sein Versprechen. Und glaubt mir, Jesus hält sich an jedes seiner Versprechen. Immer. Jeden Tag. Egal wann. Er ist auf meiner Seite. Aber wisst ihr was? Er ist nicht nur auf meiner Seite. Er ist auch auf deiner Seite. Und das ist der Blick von Ostern, den wir einfach haben müssen. Er geht mit uns durch. Er steht an unserer Seite. Wow. Auch wenn wir ihn nicht sehen. Wie schön wäre es, wenn wir ihn manchmal so sehen würden, ja. Einfach uns an ihn klammern könnten. Aber Jesus geht noch einen Schritt weiter. Und das ist unglaublich stark. In Galater 4, 6 heißt es, weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet und aber Vater ruft. In uns. Jesus hat uns den Heiligen Geist gegeben. Entschuldigt, wenn das Herz jetzt extern ist, ich hätte das nicht reingekriegt. Also der hatte keine Herz-OP. Das ging jetzt nur nicht anders. Aber uns deutlich machen, in uns ist der lebendige Gott durch seinen Geist. Und nicht nur, dass er an unserer Seite steht, sondern er ist in uns und geht mit uns gemeinsam durch jedes finstere Tal. Egal wie lang es ist. Egal wie lang es ist, wenn die Jünger gewusst hätten, am Sonntag ist alles wieder gut, dann wäre der Samstag gar nicht so schlimm gewesen. Ja? Dann hätten sie sich hingesetzt und hätten gesagt, okay, in ein paar Stunden ändert sich hier alles, dann ist wieder alles gut. Das Problem ist mit finsteren Tälern, wir wissen im Vorfeld nie, wie lang die sind. Wenn wir wüssten, wie lang sie sind, wäre es viel, viel einfacher, da durchzukommen. Das Einzige, was ich machen kann, ich kann mich daran festhalten. Egal wie lang und egal wie dunkel das Tal ist, ich muss nicht alleine durch. Und ja, es gibt dann so Momente nach der Auferstehung, wo ein Petrus nochmal auf Nummer sicher gehen wollte. Ja? Der hört von dieser wundervollen Nachricht, der Herr ist auferstanden und was macht er? Läuft wie ein Verrückter unglaublich schnell zum Grab. Warum? Der wollte nachgucken, ob das stimmt oder ob die Frauen, wisst ihr, es gibt Menschen, die haben ein eingebautes Navigationssystem und es gibt Menschen, die haben es nicht. Ja? Und die haben schlechteren Orientierungssinn. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal auf einen Friedhof war und da ein Grab gesucht hat, was er nicht unbedingt weiß. Wenn in meiner Kindheit wir nach Salzgitter gefahren sind, in Lebenstedt zum Hauptfriedhof, ja, das Grab von meinem Opa, das war relativ einfach. Aber meine Mama wollte dann immer noch mal bei irgendwelchen Verwandten auch vorbeischauen. Und könnt ihr euch dieses Suchspiel auf dem Friedhof vorstellen? Ja? Das war ungefähr da und da. Also man kann sich da unglaublich schnell verlaufen. Ja? Und Petrus geht lieber hin und sagt sich, na, vielleicht haben sie sich ja vertan. Also will er selbst ins Grab gucken und was sieht er? Es ist leer. Wow. Besser finde ich ja an der Stelle noch Thomas. Ja? Der sagt, das ist ja alles toll, was ihr mir jetzt hier berichtet. Aber bevor ich nicht meine Hand in die Seite lege und die Wunden sehe, kann ich es mir nicht vorstellen. Nehmen wir ihm das eigentlich übel? Ich weiß nicht. Es gibt unglaublich wenige Eltern im christlichen Bereich, die ihr Kind Thomas nennen. Ja, es ist mir mal so aufgefallen. Also Samuel oder andere Namen sind viel bevorzugter, aber wenige nennen ihr Kind Thomas. Dabei schneidet der doch gar nicht so schlecht ab. Bei Judas könnte ich das ja voll und ganz verstehen. Aber bei Thomas nicht. Der ist doch ganz normal. Würde es uns denn anders gehen, dass wir sagen, ich kann es mir nicht vorstellen? Ich muss das ertasten, ich muss das erfühlen. Wie viel mehr ist es dann bei uns manchmal, die nicht mit Jesus 3 Jahre zusammen waren, Tag und Nacht, dass wir manchmal vielleicht einen längeren Kar-Samstag haben, weil wir erstmal begreifen müssen, wie Jesus an unserer Seite steht, wie er in uns ist. Wow! Und gleichzeitig, wir vertrauen von Anfang an, dass Jesus unsichtbar auf unserer Seite steht. Mal ganz ehrlich, wir sind den Jüngern um Längen überlegen an der Stelle. Ja. Okay, aber es gibt natürlich auch kleine Hilfen. Ja. Der eine oder andere trägt ein Armband oder ein Kettchen um den Hals mit einem Kreuz und erinnert sich daran, dass es Täler gibt, die 1, 2, 3 oder länger Tage sein können. Aber Jesus permanent, die ganze Zeit mit uns hindurchgeht und wir voll Hoffnung sein dürfen. Wir gehören eben doch zur coolsten Gruppe, die es irgendwo gibt. Ja, wir gehören zu Jesus. Ja. Und es ist das Coolste, was es gibt auf der ganzen Welt. Es ist das Beste. Und selbst wenn die Tage schwierig sind, wisst ihr, wir stehen in seinem Licht. Und das ist ganz schön hell. Ja, und wir dürfen in diesem Licht sein, weil wir hoffnungsvoll sein dürfen. Ja, es geht was zu Bruch. Das passiert. Das passiert. Aber wir dürfen voll Hoffnung sein. Die Auferstehung ist Realität. Und ja, Jesus hat die Römer nicht vertrieben. Aber das war auch nie sein Plan. Und vielleicht haben wir manche Vorstellung von ihm, die wir auch revidieren müssen. Aber Jesus hatte von Anfang an seinen Plan. Und so hat er ihn mit dir. Und mit all den anderen Menschen da draußen, dass sie ihn kennenlernen. Den genialen Gott, der, der das Herz durchforscht, der, der uns begegnen möchte. Und mit dem wir zusammen das Abendmahl gleich feiern dürfen. Wow, wir dürfen Abendmahl feiern. Das hat Jesus für uns geschenkt. Warum? Nicht einfach aus einer Tradition heraus, sondern weil wir uns erinnern sollen, was er für uns getan hat. Für dich und für mich. Er hat es für dich getan. Und als Jesus am Kreuz hing, da hat er dich vor Augen gehabt. Er hat gesagt, boah, genau für dich möchte ich das tun. Weil ich dich so unendlich liebe. Wow, das ist unser Gott. Und deswegen folge ich ihm unglaublich gern nach. Deswegen gehöre ich unglaublich gern zu dieser coolen Gruppe. Es ist nicht peinlich, es ist nicht unangenehm, Jesus zu folgen, sondern es ist das Beste, was es gibt. Und mein Herzschlag ist, dass die Menschen da draußen das auch mitbekommen. Dass sie wissen, wir haben einen lebendigen Gott, der für uns lebt. Und gleichzeitig kenne ich den Moment, wo du vielleicht hier sitzt und sagst, toll Jens, du hast ja völlig recht. Aber ich bin gerade noch so mitten in meinen 3 Tagen mittendrin. Irgendwo in einem finsteren Tal. Irgendwo, wo es noch nicht, wo noch kein Licht am Horizont ist. Ja, dann geht es dir wie Petrus, der gelaufen ist und nachgeschaut hat, wie Thomas. Und du bist damit nicht allein unterwegs. Überhaupt nicht. Und ich möchte euch einladen, dass ich jetzt für euch bete, für all diejenigen, die gerade im finsteren Tal unterwegs sind. Macht einfach mal alle die Augen. Nicht Linsen, wirklich zumachen. Ganz vertrauensvoll, ja. Und derjenige, der sagt, ich bin gerade in diesem Tal unterwegs, der darf gerne seine Hand heben. Danke, 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 danke. Jesus, du siehst diejenigen, die sagen, boah, ich brauche diese ganz besondere Begegnung, ich brauche dich mehr an meiner Seite, ich bin noch mitten im Tal. Jesus, ich bitte dich, dass du aus diesem Tal herausführst. Ich bitte dich, dass du dich ganz besonders offenbarst. Und zeigst, du bist da und dieses Tal wird ein Ende haben. Dir, großer Gott, sei dafür Ehre, Anbetung. Und danke, dass du der Tröster bist. Du hast versprochen, Jesus, du sendest den Heiligen Geist als Tröster. Du willst die Tränen abtrocknen. Alle, die in einem Tal entstehen. Und du bist mit für diese Tränen gestorben. Danke, Jesus. Amen. Amen.